Listen.
Ein primäres Ziel war es wirklich einfach nur gut auszusehen, um mich in meinem Körper wohlzufühlen und vor allem um die Bestätigung von außen zu bekommen, dass mich Leute genauso wahrnehmen. Und das ist im Prinzip auch dann schon in gewisser Weise das Ego in uns. Und zwar ist das Ego, wenn man das jetzt so beantworten kann, einfach dieses illusionäre Selbstbild, diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Gedanken oder das Konstrukt von Gedanken, das wir aufbauen und wir identifizieren uns dann mit diesen Gedanken und sagen uns, das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf mir erzähle, das bin ich. Und dementsprechend, wenn wir uns dann halt abhängig machen von den Urteilen von anderen Menschen, dann bilden wir uns darauf ein, dass wir das sind. Also
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung. Und heute ist tatsächlich mal wieder ein Gast zugegen, nämlich der Theo Bartel sitzt auf der anderen Seite. Und Theo kenne ich eigentlich durch die sozialen Medien. Ich weiß, dass er Powerbuilder ist, ja, würde ich mal fast so sagen. Dementsprechend muss er ja auch Powerlifter sein. Ob er auch Bodybuilder ist, das werde ich ihn gleich auch nochmal, natürlich auch gleich nochmal zu Wort kommen lassen. Und diese Episode wird wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Rahmen fallen zu den Episoden, die ihr sonst auf dem Podcast bis jetzt gehört habt. Wieso, weshalb, warum, werden wir jetzt gleich erörtern. Theo, vielen, vielen Dank. Cool, dass du am Start bist. Zu später Stunde, wir nehmen den Podcast, also was heißt zu später Stunde,
ist 20:15 Uhr. Für uns ist das
spät. Ja, für uns, wir schlafen halt gerne, ja, und viel, und für uns ist 20:15 Uhr schon spät, so. Cool, dass du da bist, welcome, und ja, erzähl den Leuten, ob ich irgendwas vergessen habe, was du hinzufügen würdest.
Ja, also erstmal, ich habe dir zu danken natürlich, dass ich auf deinem Podcast sein darf, das ist eine Ehre für mich. Ich habe die ein oder andere Folge verfolgt von dir und bin selber durch die sozialen Medien auf dich aufmerksam geworden, wie du schon gesagt hast. Und ich bin 21 Jahre jung, heiße Theo Bartel und betreibe seit 5 Jahren den Kraftsport und mache das Ganze so als Hybridsport. Also ich betreibe sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding, und wenn man das jetzt unter einem Begriff quasi aufgreifen möchte, dann kann man es Powerbuilding nennen. Und ja, ich sehe mich sowohl als Bodybuilder als auch als Powerlifter, weil ich beide Sportarten extrem feiere. Die eine Seite hat Vorteile, sowohl Vorteile als auch Nachteile, und die andere Seite auch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich keine konkrete Antwort geben, weil ich einfach beide Sporten viel zu sehr liebe. Und ja, so viel meinerseits.
Ja, also ich glaube, man muss sich da ja auch nicht entscheiden, entsprechend halt, ne? Das ist ja auch das Schöne daran. Es sei denn, man will halt irgendwann unbedingt in die Top-Nische des entsprechenden Bereichs gehen, dann muss man sich ja spezifizieren. Aber ich meine, du bist halt noch sehr, sehr jung, und ich glaube, in dem Setup fährst du, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Also so wie ich das so aus meinem Blickwinkel mal so betrachten kann. Ja. Was du sonst noch nicht erwähnt hast, du hast auch einen eigenen Podcast. Auch einer der Gründe, warum ich dich auch mit eingeladen habe, weil ich es halt super interessant fand, diese Kombination aus jemandem, der diesen Sport halt sehr ambitioniert betreibt, und auf der anderen Seite auch noch ja, verschiedene andere Themen entsprechend sehr, sehr oft aufgreift oder der sehr viel Input gibt. Erzähl doch noch ein bisschen was Kurzes über deinen Podcast.
Genau, also den Podcast, den habe ich Anfang dieses, also letzten Jahres gegründet. Es war, glaube ich, der März oder April 2018. Der Podcast nennt sich Pill of Life, also im Deutschen so gesehen die Pille des Lebens. Und weshalb ich den ins Leben gerufen habe, war einfach, weil ich mir dachte, ich möchte einfach mal eine Seite vom Sport zeigen oder von meinem Leben, über die nicht so viel geredet wird. Und zwar eher so die Bewusstseinsschiene, das Mindset in dem Sport, weil heutzutage oder jetzt vor allem ist es einfach so der Fall, oder so nehme ich das zumindest wahr, dass die Science-Based-Schiene sich extrem weiterentwickelt hat. Und es gibt einfach immer mehr Experten, und ich sehe mich definitiv nicht als ein Experte in diesem Gebiet. Also natürlich setze ich mich mit der Thematik auseinander, aber ich denke mal, man muss das schon richtig ausleben, um wirklich jeden Tag so up-to-date zu sein, sei es was jetzt auf die Studienlage bezogen oder generell, wenn man einfach ein Personal Trainer ist. Und dann dachte ich mir, ich entscheide mich bewusst dafür, nicht dieses Thema aufzugreifen, das Science-Based-Training, weil es einfach Leute gibt, die das viel besser können, wie du jetzt beispielsweise, oder keine Ahnung, im deutschen Sprachraum fallen mir noch einige Leute ein. Jan Frisse hat sich auch schon auf dem Podcast gehabt. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich auf was anderes fokussiert, und zwar das Mindset, weil das einfach so ein Thema ist, was in meinen Augen ein bisschen untergeht in dem Sport, vor allem auch im deutschen Raum. Und dementsprechend habe ich mich so auf diese Schiene konzentriert, aber nicht von dem Standpunkt aus, dass ich ein Experte bin, sondern vielmehr so, dass ich einfach meine Reise, sage ich mal, dokumentiere, so meinen Weg als Athlet, meine Entwicklung vor allem. Und das ist ganz interessant, was sich jetzt so in dem einen Jahr auf dem Podcast so getan hat, welche Leute ich darauf bekommen hatte. Ich hatte ja, mein größter Star war ja der Misha, den ich mal auf dem Podcast hatte. Mit dem hatte ich dann auch mal ein bisschen noch privat zu tun gehabt. Und das Coole ist einfach, echt, wenn du alles dokumentierst, dann kannst du auch deine eigene Entwicklung anhand dieser Episoden festmachen. Und genauso ist das ja auch am Sport. Wenn man vor 5 Jahren angefangen hat zu liften, dann schaut man alte Bilder an und kann einfach erstmal realisieren, wie weit man gekommen ist, sei es jetzt mental oder körperlich. Und genau so sehe ich das ganze Projekt einfach so als Dokumentation für mich und natürlich den anderen Leuten, die dazuhören, auch einen Mehrwert in irgendeiner Richtung zu geben.
Definitiv. Also ich habe den Podcast auch schon, ja, sagen wir mal, einen Großteil der Folgen gehört. Die sind halt auch relativ kurz, ne? Also ich glaube, alle so zwischen 15 bis 30 ja. Minuten, glaube ich so. Und ja, was mich daran halt besonders, ja, wie soll ich sagen, ja, ist schon wieder zu spät. Mein Kopf ist eigentlich schon auf Schlafen.
Melatonin kriegt schon rein.
Ja, es kriegt schon rein. Wer es jetzt auf YouTube sieht, ich habe auch schon meine Brille auf. Ja. Was ich einfach daran bewundere, ist halt, dass du in dem Alter schon nicht nur, also es gibt ja, wenn man sich mit dem Sport befasst und dann auch sagt, okay, ich habe mich mit dem Sport halt im Leben halt ein bisschen weiterentwickelt, und dann fängt man ja automatisch an, so ein bisschen auch in die Persönlichkeitsentwicklung entsprechend das auch wieder zurück zu übertragen. Also meistens ist es ja so, man fängt mit dem Sport an, lernt da sehr, sehr viel und überträgt das dann auf sein Leben. Habe ich auch mit dem Daniel Kubik schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die so ein bisschen in die Richtung ging. Aber dass du halt sehr, sehr viele Einschläge schon aus dem Bereich, ja, ich hab's mal so Mindfulness ein bisschen mehr genannt, weil ich denke mal, viele Zuhörer jetzt auf meinem Podcast werden erstmal nicht sofort was damit anfangen können, mit den Themen, die wir gleich vielleicht so besprechen werden. Aber ja, Bewusstsein, solche Themen, die hast du halt alle schon aus enorm vielen Facetten aus meiner Sicht betrachtet und auch reflektiert und wieder rausgegeben in deinem Podcast. Und da wäre halt so ein bisschen so mein erstes Thema, weil das aus meiner Sicht auch immer so einen Übertrag zum Sport hat, ist so das Thema Ego. Ich weiß auch, ich habe ja deine Podcast gehört, ich weiß ja auch, was du da schon für Content gemacht hast. Da ist immer so für mich so der erste Gedanke, so, warum haben wir überhaupt irgendwann mal mit diesem Sport angefangen halt, ne? Also sei es Bodybuilding halt so. Und da kann sich ja jeder mal erstmal so fragen, so, warum habe ich damit angefangen? Was war bei dir so der erste Gedanke, als du mit Krafttraining oder Bodybuilding begonnen hast?
Ja, bevor ich die Frage beantworte, kann ich auch mal diesen Gedanken einfach weiterführen. Und zwar ist genau, wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil sich so wenige Leute was darunter vorstellen. Das war auch so der Grund, weshalb ich den Podcast ins Leben gerufen habe, einfach um die Leute abzuholen, die, sag ich mal, auch den Sport genauso sehr lieben wie ich, aber halt noch nicht diesen Funken haben, der übergesprungen ist und quasi sich jetzt nicht nur auf den Sport bezieht, sondern über das Bewusstsein hinaus. Also, dass man sich nicht mehr auf den Körper nur alleine bezieht, sondern halt auch auf das Mindset. Und genau diese Leute will ich dann abholen und so Themen wie Achtsamkeit, nennen wir es jetzt mal Achtsamkeit, einfach greifbarer machen, weil das sind halt echt so Buzzwords, die hört man, aber irgendwie denkt man dann an irgendeinen meditierenden Yogi oder so. Und genau diesen Gedanken wollte ich jetzt nicht etablieren, sondern vielmehr dieses, das kann jeder von uns einfach, vor allem die Lifter unter uns. Und genau, zu deiner Frage, weshalb ich angefangen habe, das ist eigentlich der Standardgrund, glaube ich, von jedem Lifter. Man wollte einfach nur gut aussehen. Und das war bei mir zumindest der Fall. Ich habe, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse, als ich 14 war, mit dem Gedanken gespielt. Und damals hieß es ja noch, man darf nicht zu früh anfangen mit dem Liften, sonst hemmt das Wachstum. Und ich war tatsächlich schon relativ klein und schmächtig, was ich jetzt immer noch bin, bis zu einem gewissen Grad. Und habe mir dementsprechend erst geschworen quasi, dass ich anfange zu lifte, wenn ich 16 bis 17 bin und habe dann auch angefangen. Also natürlich gab es diese ganze Science-Based-Community noch nicht in dem Maß, also Wissen war noch nicht so krass zugänglich, aber mein primäres Ziel war es wirklich einfach nur gut auszusehen, um mich in meinem Körper wohlzufühlen und vor allem um die Bestätigung von außen zu bekommen, dass mich Leute genauso wahrnehmen. Und das ist im Prinzip auch dann schon in gewisser Weise das Ego in uns. Und zwar ist das Ego, wenn man das jetzt so beantworten kann, einfach dieses illusionäre Selbstbild, diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Gedanken oder das Konstrukt von Gedanken, das wir aufbauen und wir identifizieren uns dann mit diesen Gedanken und sagen uns, das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf mir erzähle, das bin ich. Und dementsprechend, wenn wir uns dann halt abhängig machen von den Urteilen von anderen Menschen, dann bilden wir uns darauf ein, dass wir das sind. Also wenn jetzt jemand mir sagt, du bist ja so schmächtig oder so, dann lege ich so viel Wert auf diese Meinung und bilde mir darauf ein, dass ich tatsächlich so schmächtig bin. Und genau das ist dann im Prinzip das Ego. Und das Ego ist dann wie so ein Charakter in uns, der extremst negativ denkt und wir identifizieren uns mit diesen negativen Gedanken. Wir sind nie gesättigt mit den Gedanken. Also es ist wie so ein Charakter, der immer mehr an sich reißen möchte. Und dementsprechend sehe ich das auch mega spannend in dem Sport, weil wir sind ja so besessen von mehr oder mehr Muskelwachstum. Und wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, denke ich mal, kann man in ein Loch fallen in dem Sport. Weil wo sind die Grenzen gesetzt? Natürlich kann man nur bis zu einem gewissen Grad Muskelwachstum betreiben. Die einen akzeptieren das und die anderen überschreiten dann Grenzen, die, sag ich mal, nicht mehr natürlich sind. Und ja, das ist ein mega interessantes Thema auf jeden Fall, das Ego in uns.
Genau, also also ich denke mal auch, dass du über Eckhart Tolle auf das Thema gekommen bist. Geh ich richtig?
Genau.
War ja auch so ein bisschen mein Antrieb so für den Podcast, so ein bisschen auch so ein paar Tipps einfach rauszugeben an die Leute. Ja. Wenn ihr euch mit dem Thema befassen wollt, dann ich werde das alles in die Shownotes und in die Beschreibung packen. Also Eckhart Tolle ist halt tatsächlich für mich so jemand gewesen und das ganze Thema an sich, was so vor, weiß ich nicht, 2, vielleicht schon 3 Jahren, so ein wirklicher Game Changer war, weil ich einfach diese Ebene, dass dieses Thema, dass ein Ego in mir überhaupt gibt, da habe ich es halt erst wahrgenommen, ne? Und das ganze Thema lebt ja auch so ein bisschen davon, dass wenn du erstmal das Bewusstsein hast, dass es überhaupt dieses Ego überhaupt gibt, dann hast du es eigentlich schon besiegt. Es wird mal größer sein, es wird mal kleiner sein, es wird mal lauter sein, es wird mal leiser sein. Aber man betrachtet sich anders und vor allen Dingen hat es mich dazu gebracht, meine komplette Umwelt und alle meine Menschen um mich herum viel weniger zu verurteilen für Handlungen, für Aussagen, für jegliches, was mir erstmal relativ negativ entgegenkam, sondern ich habe erstmal das Ego in den Menschen gesehen halt so und habe erstmal überlegt, was könnte jetzt dahinter stehen, warum sagt dieser Mensch das oder warum tut er das, ne? Das war für mich schon, ich kann es halt jedem nur ans Herz legen. Ich finde es halt immer schwer, die Thematik zu beschreiben. Ich glaube, du hast es schon ganz gut hingekriegt.
Was ich dazu noch sagen kann, ist einfach, dass das Buch einen generell dazu inspiriert. Also ich kenne auch extrem viele Leute, den Frederik jetzt beispielsweise von APM, der hat das Buch auch gelesen. Also ich denke mal, das Buch ist jetzt auch schon gar nicht mehr so neu. Das ist schon mega gehypt worden und hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Und das Buch inspiriert einen einfach, mehr in sich zu kehren. Und das ist halt einfach so ein Mindshift für uns Bodybuilder, vor allem weil wir so einen Sport betreiben, bei dem man einfach nur mehr nach außen schaut, also wirklich in den Spiegel, um konkret zu sein. Also wir identifizieren uns ja mit unserem Aussehen. Das ist einfach ein subjektiver Sport, das ist Fakt. Das ist auch unter anderem ein Grund gewesen, weshalb ich Powerlifting hype, weil es halt auch ein Sport ist, der nicht nur subjektiv ist, sondern du hast halt Fakten, wirklich Zahlen. Und umso mehr wir halt nach außen schauen, umso mehr Bezug verlieren wir halt zu unserer Innenwelt. Bedeutet konkret, wir verlieren auch den Bezug zu unseren Mitmenschen. Also im Bodybuilding habe ich das extrem stark gemerkt, wie dieses Wettkampfbewusstsein einfach vorhanden ist. Also dieses, man guckt nach rechts und links, man denkt sich, okay, ist der jetzt krasser als ich? Und vor allem in der Wettkampfdiät hat mir das Buch extremst geholfen. Also ich hatte 2016 meine erste GNBF-Wettkampfdiät und witzigerweise bin ich jetzt vor kurzem mit einem Kumpel selber zu einem Schluss gekommen, dass das mit Abstand die krankste Diät war, weil ich meine, wenn man eine Wettkampfdiät mit, sag ich mal, Smart betreibt, ist das eine Sache, aber wenn man die noch mit, sag ich mal, Bro Science betreibt, dann ist das, dann denke ich mir echt so, es kann nichts Schlimmeres mehr kommen. Also die nächste Wettkampfdiät kann nur einfacher sein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir das Training nicht richtig periodisiert, wir haben das Volumen nicht angepasst, bedeutet echt, wir haben uns eigentlich totgeschossen. Und das Ziel war von Anfang an einfach nur gestreifte Glutes zu haben, und mach das jetzt mal mit einem Ansatz so, wenn du das nicht smart verfolgst, das ist echt so eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber
hast du es denn geschafft?
Ja, ich habe es geschafft, aber okay. Es kam dann halt der Zeitpunkt, und das habe ich auch gelernt, wenn man zu wenig Muskelmasse hat, dann sieht es halt irgendwann einfach nicht mehr geil aus, wenn du im Shred bist, weil dann überschreitest du diesen Punkt von der Optik, so dass du einfach nur noch skinny aussiehst. Wie Eric Helms hat es ja mal gesagt, du siehst halt aus wie ein, jetzt hart ausgedrückt, Krebskranker oder AIDS-Kranker, und den Punkt habe ich definitiv überschritten. Aber das war auch so mein Ziel, weil ich das realisiert habe, dass ich nicht genug Muskelmasse habe, dann komme ich einfach wenigstens mit der Härte. Und genau, was mich das Buch dann gelehrt hatte, war einfach zu erkennen, dass ich mir diese Geschichte im Kopf, erzähle und extrem anfällig bin für die Meinung, oder anfällig auf die Meinung, nein, wie sagt man das am besten? Anfällig. Dass ich auf jeden Fall, keine Ahnung, dass mein Selbstbild auch abhängig von der Meinung von anderen Menschen ist. Und wenn man das erstmal ins Bewusstsein ruft, wenn man weiß, was für Geschichten man sich im Kopf erzählt, dann schafft man quasi so einen Freiraum und lässt erst gar nicht zu, dass man sein Selbstbild von diesen Gedanken abhängig macht. Und das ist einfach extremst viel wert, besonders halt in so einem Sport, der sich über die Optik auszeichnet.
Aber ja, also das zum einen, weil du es aber auch gesagt hast, dass das so ein, es ist natürlich ein extremer Wettkampfgedanke, aber dazu mal so zwischendurch, also bei der GmbF fand ich gerade dieses Jahr, ich glaube, du warst auch da, oder?
Hatten wir ja schon
vorhin kurz geschnackt. Ja. Ist es zwar ein Wettkampf, aber es war ein extrem freundschaftlicher, ne? Also friendly competition ohne Ende, also ich glaube, es hat niemand da irgendwie dem anderen nicht gegönnt, dass der auf dem dritten, zweiten oder ersten war. Das mal so zwischendurch nur, weil das, ich fand es dieses Jahr extrem, hat extrem Spaß gemacht und den Sport nochmal einfach so einen positiven Vibe mitgegeben, ne? Dass man einfach schon wieder Bock hat, so sich das nächste Jahr das wieder reinzuziehen.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das daran liegt, dass die Athleten generell mehr mindful werden. Ja. Also 2016, war, ich weiß genau noch, wie es 2016 war, da hat niemand gegrinst so, und da hat man sich einfach nur abgefuckt im Aufwärmraum, wenn man sich so gegenseitig berührt hat und so. Und ich habe ja sogar selbst mit dem Frederik 2016 auf der Bühne gestanden. Und ich weiß genauso selber noch, dass ich ihn kein bisschen als Kollegen oder so wahrgenommen habe. Aber jetzt, seitdem ich den Sport jetzt länger betreibe, bin ich extrem froh, dass ich mit ihm diese Erfahrung geteilt habe und kann ihn schon wirklich als Kameraden, sag ich mal, bezeichnen. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall im Sport so, dass man viel mehr Empathie jetzt auch für seine, wie soll man es nennen, Gleichgesinnten empfindet. Und das halt auch umso stärker im Powerlifting jetzt beispielsweise. Also ich weiß nicht, ob du mal beim Insanity-Meet warst.
Ja, vor 2 Jahren waren die in Hamburg.
Da war ich auf jeden Fall. Beim Insanity-Meet sieht man das immer relativ gut, wie die Atmosphäre ist. Also da feuert man sich wirklich heftig an. Habe ich auch noch nie so erlebt. Und ja, das ist echt eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, interessant. Also interessant, das darauf zurückzuführen, dass ja eben tatsächlich immer mehr Sportler in den Bereichen halt tatsächlich sich auch in dem Bereich deutlich weiterentwickeln halt. Ja, ich glaube, man sieht es halt tatsächlich in der, also ich kann halt nur für die Bodybuilding-Szene sprechen.
Ja.
Powerlifting bin ich halt nicht so zu Hause so, also da weiß ich halt nicht, aber da kann ich es mir ziemlich genauso vorstellen. Also ich weiß damals als es hier in Hamburg war, das war glaube ich wahrscheinlich nur so die Hälfte so heftig, wie es jetzt in Köln war. Ja. Das einfach noch nicht ganz so groß war, aber auch da sind die Leute einfach ausgerastet. Also da habe sogar ich losgekriegt, mal wieder ein paar Squats zu machen, aber dazu kommen wir hier nicht. Ja. cool. Also wenn wir das, haben wir das Thema Ego mal so ein bisschen aufgegriffen und auch mal so auf die Szene so ein bisschen transferiert. Hast du zu dem Thema noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Menschen, die du anbringen würdest, die du den Zuhörern empfehlen würdest in Bezug darauf?
Also natürlich, wie du schon gesagt hast, Eckhart Tolle ist immer so der erster Typ, an den ich denke, wenn es um Mindfulness geht. Und so ein praktischer Tipp wäre einfach, Also kann ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist, dass man einfach mal tagtäglich so 6 bewusste Atemzüge tätigt. Das ist so eine Standardübung. Also es wird auch gesagt, dass das Einfluss auf die Herzfrequenz nimmt und einen insgesamt einfach viel mehr beruhigt. Also das Einfachste, was man macht, ist einfach durch die Nase atmen und durch den Mund und das ohne wirklich von den Gedanken abzuschweifen. 6 Mal kann wirklich schon Wunder bewirken, heißt es. Und wenn man das so zum Habit macht, denke ich mir dann, bringt man mehr Mindfulness, nennen wir es jetzt mal, in den Alltag. Weil oft ist es so, dass wir gar nicht wissen, was wir denken. Und wenn man atmet oder bewusst atmet, dann lenkt man ja seine Gedanken auf. Den Atemzug bedeutet, in dem Moment ist man ja im Prinzip völlig präsent. Sonst würde man ja nicht atmen. Weil wir denken ja im Prinzip gar nicht darüber nach, dass wir atmen, weil es ja schon so ein Prozess ist oder so ein verankerter Prozess, lebensnotwendiger und unverankerter Prozess. Bedeutet, einfach mal bewusst atmen und vor allem darauf achten, wie man da währenddessen denkt oder woran man denkt. Und dadurch schafft man das dann einfach, dass man sich seiner Gedanken bewusst wird und dann kann man sich auch dabei beobachten, wie man denkt, weil oft ist dann so, dass irgendwelche Gedanken einfach auftreten, sei es jetzt im Training oder so beispielsweise, wenn einer im Squat Rack curlt oder so und man einen negativen Gedanken hat, dann kann man sich selber dabei beobachten, wie man negativ denkt und dann ist man schon einen Schritt weiter.
Ja, interessant. Also genau, das wäre tatsächlich dann so die erste Form, das Ganze dann halt auch in die Praxis quasi umzusetzen, wenn man sich mit der Thematik befasst, könnte man, glaube ich, jetzt schon quasi so einen kleinen Überhang bringen quasi zum Thema, was dann so das nächste wäre, nämlich tatsächlich meditieren. Die Meditation an sich hat ja auch ganz viel mit Atemtechniken zu tun und ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was selbst in der Bodybuilding-Szene oder in der Sportszene allgemein viel mehr Einzug findet oder wo viel mehr Menschen versuchen, sich damit zu befassen halt. Ne? Also ich mache es jetzt auch seit einem Jahr. Ich habe es halt lustigerweise jetzt gesehen, weil mein Abo für meine Meditations-App jetzt abläuft und die wieder Geld haben wollen. erzähl mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen und wie praktizierst du das Ganze? Und wo siehst du die Vorteile darin?
Genau, also ich bin durch Matt Ogis auf die Calm-App aufmerksam geworden. Mhm. Witzigerweise, das war auch zu meiner Wettkampf-Idee 2016. Da so lange wird das eigentlich auch schon betrieben. Also ich denke mal auch, dass es echt erst im westlichen Raum hier rübergekommen ist. Und die 2 gängigsten Apps sind ja so die Headspace-App und die Calm-App. Und Matt Ogis hat das ziemlich heftig promotet, auch so vor 3-4 Jahren, als er noch aktiver auf Social Media war. Und das Einfache bei den Apps ist halt erstmal, dass die natürlich tracken, wie regelmäßig du meditierst, was das Ganze halt ein bisschen grafisch natürlich ansprechender macht und natürlich um zu sehen, wie regelmäßig man das macht. Aber das Gute an den Apps ist einfach, dass die einen an diese Thematik ranführen in Form von der geführten Meditation, dass man beispielsweise so eine Stimme hat, also eine Erzählerin, die einen Anweisungen gibt, wie man zu meditieren hat. Und das ist das Coole, man muss einfach nur die App runterladen, in dem Fall die Calm-App oder Headspace und man hört dann einfach auf die Stimme und folgt der Anweisung. Oft ist dann so, dass man oder dass die Frau dann in diesem Fall einem sagt, dass man ruhig atmen soll, dass man sich auf gewisse Körperpartien konzentriert. Und das finde ich interessant, also mein Eindruck ist, dass seitdem ich mehr meditiere, ist meine Mind-Muscle-Connection wesentlich besser geworden. Also das kann natürlich jetzt auch Bro-Science sein. Aber mein Eindruck ist einfach, umso achtsamer man ist, umso einfühlsamer man ist, umso mehr man, sag ich mal, in den Körper hineinfühlen kann, umso mehr Bewusstsein hat man auch für seinen Körper. Und das ist echt eine interessante Thematik, weil das kann wirklich jeder von uns, man muss einfach nur anfangen. Anfangen ist wirklich das Wichtigste. Also jeder, der Sport betreibt, weiß das ja auch, dass das Anfangen das Wichtigste ist. Und sobald das zur Gewohnheit wird, kann ich garantieren, dass man viel gelassener im Alltag ist, dass man Problemen ganz anders begegnet, weil man so einen gewissen Freiraum schafft. Und zwar ist es oft so, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, dass uns ja die Wahl gelassen wird, wie wir darauf reagieren. Bedeutet, sobald eine Situation sich uns offenbart, haben wir die Wahl, auf diese Situation zu reagieren. Und dieser Freiraum, also diese Wahlmöglichkeit, darauf zu reagieren, der wird einfach immer größer, umso achtsamer man ist, weil man jetzt weiß, okay, jetzt offenbart sich eine Situation, die es von mir quasi fordert, dass ich agiere oder darauf reagiere. Und mir ist es jetzt überlassen, wie ich darauf reagiere. Und oft ist das so, und das war auch so mein Learning während der Wettkampfdiät, wenn die Empathie oder Sympathie einfach schwindet und man wirklich so launisch ist, dass man diese Grenze sehr schnell überschreitet. Bei mir war das schon der Fall, wenn meine Eltern mir irgendwie so ein Reiskorn oder so von meiner Schüssel geklaut haben, ich alles abgewogen habe, dass ich da einfach ausgerastet bin. Mittlerweile ist es dann einfach der Fall, dass man dann einfach weiß, okay, gut, er hat mir gerade ein Reiskorn geklaut, aber ich hab jetzt nicht den Grund, oder ich sehe jetzt keinen Grund darin, jetzt auszurasten. Also man schafft einfach Freiraum, auf die Dinge zu reagieren, oder man wird sich einfach bewusst, ich kann jetzt reagieren. Mir ist es überlassen, wie ich darauf reagiere.
Also ich kann ich alles so unterschreiben. Tatsächlich auch das mit dem, also das Körpergefühl wird tatsächlich ein anderes. Wie du schon sagst, heutzutage muss ja alles immer gleich irgendwie tatsächlich irgendwie real, messbar und wissenschaftlich plausibel und da sein. Das wird in dem Bereich halt nie vonstatten gehen. So. Ja. Aber jeder, der es halt ausprobiert, der wird für sich halt seine Benefits davon daraus ziehen. Und dieses Körpergefühl, also ich kann es mir halt nur so wirklich vorstellen, Bro-Science-mäßig, da du einfach viel mehr tatsächlich an deinen Körper reinhörst, ist die Verbindung einfach neuronal halt auch besser da. Ne? Also Mind Muscle Connection, wie du schon gesagt hast, auch das. Und ich habe halt auch tatsächlich, so blöd sich das anhört, das Gefühl halt, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen die Schulter achy ist oder ich auch mal so den Anflug von so ein bisschen Schnupfen habe, so, dann kann ich das mittlerweile schon unterscheiden zwischen so, ich habe mich verkühlt oder ich habe halt irgendwie jemand hat mich angenießt oder so tatsächlich. Das ist halt so, man wird halt ein bisschen bewusster. Ja, und Anfang, ein Shoutout an Daniel Kubik. Ich wollte ihn immer dazu zwingen, dass er damit anfängt. Er hat, glaube ich, jetzt gestern das erste Mal gepostet, dass er jetzt die Probewoche von Headspace angefangen hat. Bleib dabei, Junge, falls du es hörst.
Ja, aber was auch interessant ist, nicht mal wegen der Mind-Muscle-Connection, sondern auch insgesamt, wie ich das Training wahrnehme. Also mir fällt es jetzt wesentlich einfacher, in diesen Flow-State vom Training zu fallen. Also oft ist das so, früher ist es mir wesentlich schwieriger gefallen, in diese Phase zu kommen, wo ich einfach nur im Moment bin und das Training durchziehe. Und oft ist das so, in der Wettkampfdiät war das bei mir so, dass man oft in diesen Modus dann kommt, dass man einfach nur diesen Tunnelblick hat, alles abschaltet. Und mittlerweile schaffe ich das, auch in diesen Modus zu kommen, ohne in der Wettkampfdiät zu sein. Also wirklich, man muss nur die Kopfhörer anmachen und schon bin ich so in der Zone, sage ich mal. Und selbst wenn ich zu der Rush-Hour im Gym bin, also echt, wenn es randvoll ist, schaffe ich das dann einfach so eine Atmosphäre für mich zu kreieren, der ich zu 100% beim Training bin, egal wie voll es einfach im Training ist. Und das sind einfach Dinge, die man profitiert davon, denke ich mal, langfristig, weil es ist einfach ein Marathon, der Sport. Und es gibt einfach Phasen, wo der Aufbau einfach langweilig ist. Also so ist das bei mir so, wenn ich in der vierten Woche oder so vom Trainingszyklus bin, ich mache dann 8, 9 Sätze von der einen Übung, könnte man meinen, dass nach dem 7. Satz einfach scheiße langweilig wird, was ja auch der Fall ist. Aber wenn man einfach wirklich nur komplett in sich kehrt, dann zieht man einfach den einen Satz nach dem anderen durch und dann merkt man schon gar nicht mehr, dass man beim 9. Satz angekommen ist. Und das ist, denke ich mir, auch so eine coole Sache bei der Achtsamkeit, dass man einfach gar nicht zurück oder nach vorne schaut, sondern einfach wirklich nur jeden Satz völlig präsent durchzieht.
Wenn du sagst, du kommst in diesen Flow-State, hast du da so Rituale, hast du Musik, die dich dahin bringt, hast du, das finde ich immer super interessant, erzähl mal ein bisschen.
Genau, also witzigerweise, ich bin eigentlich gar nicht so der, ich habe mich nie als Techno-Fan gesehen, aber mir hilft es extrem, einfach Techno-Musik zu hören, weil es, also ich kann es mir auch nur so erklären, dass sich die Herzfrequenz bei der Musik relativ schnell anpasst auf die Musik selber, weil die Beats ja logischerweise viel deutlicher vorgehen. Also wenn man jetzt so EDM oder Trap hört, da hast du ja extremst die Beatdrops und das ist extremst wirr, denke ich mal. Aber bei den Techno-Beats ist das einfach so, dass das mega klar ist. Dementsprechend, umso öfter man natürlich die gleiche Musik hört, irgendwann assoziiert dein Körper ja oder dein Gehirn besser gesagt die Musik mit der Tätigkeit. Und dementsprechend höre ich fast immer die gleiche Musik. Natürlich ist die Playlist dann ab und zu geupdatet. Aber das ist dann auch so, dass ich dann ungern meine Kopfhörer abnehme oder so, wenn jetzt Leute mit mir reden wollen oder so. Das ist auch oft so, dass das Leute halt als arrogant oder so wahrnehmen. Das habe ich schon ganz oft gehört, so, dass wenn man so genervt die Kopfhörer dann abnimmt. Aber das ist einfach nur, weil man muss dann wieder in diese Zone kommen, in diesen Flow, sage ich mal. Und was mir auch extrem gut hilft, ist einfach Bewusstsein für die Oberfläche von den Materialien zu bekommen. Also wenn man die Langhantel mal so richtig bewusst spürt oder so, das mache ich ganz oft bei richtig schweren Squat-Sätzen. Also wenn die Intensität so bei 85% von meinen 100 Max ist, dann bin ich mir einfach nur gerade bewusst, wo ich gerade bin, also von der Räumlichkeit, spüre wirklich die Stange. Und das ist auch ganz interessant, umso höher ich mit der Intensität trainiere, umso bewusster muss ich einfach sein. Also wenn man jetzt mal Powerlifting betrieben hat und wirklich mal mit 95% oder so trainiert, das war bei mir, das kann bei mir dann schon mal so 200 oder 195 Kilo sein bei der Kniebeuge. Das war vor allem, als ich mich für die Deutsche vorbereitet hatte, da habe ich ja noch auf 67 Kilo so 195 gebeugt und da ist man auch extremst verletzungsanfällig. Bedeutet, wenn du da nicht achtsam bist und beispielsweise beim Lockout, also beim beim Unracken unaufmerksam bist, dann kann das echt verhängnisvoll werden. Bedeutet, man erspart sich da auch die eine oder andere Verletzung, wenn man bewusst ist, einfach weil du weißt, wo du gerade bist, wie viele Schritte du zu tätigen hast und man ist, denke ich, noch viel mehr effizienter mit der Bewegung an sich.
Also finde ich interessant, weil ich kann mir gerade vorstellen, genau bei den Intensitäten, ja, da bist du einfach, ja, achtsamer tatsächlich, ja, ne? Also ob du willst oder nicht und auch viel bewusster bei der Sache. Ja, also ich finde halt immer dieses beim Squatten halt dieses typische, entweder es gibt halt so Tage, da ist die Hantel halt auf dir oder sie ist halt in dir.
Ja, ja.
So, und das kann ich damit so verbinden, ja, weißt du? Dieses so, heute ist die Hantel in mir, so ist gut, und wenn sie auf dir ist, dann ist man vielleicht auch nicht so wirklich fokussiert, ne? Dann ist es halt so ein Fremdkörper, so ich muss den jetzt bewegen. Ja, interessant. Techno. Ich schick mal die Liste rüber. Ich veröffentliche die mal. So. Ja. Es wird der neue Hype, Techno zum Flow State machen. Ja. Ne? Interessant.
Ja, das ist aber auch tatsächlich so. Ich ertappe mich dann selber, wenn ich dann so Hypertrophie-Zyklen wieder fahre, wenn es dann so in der 8er bis 15er Rep-Range ist, dass ich dann auf die einfach die Tätigkeit nur von allein einfach nur tue. Also ich curle dann einfach nur vor mich hin so, aber weiß oft gar nicht, dass ich das mache. Besonders bei hohen Wiederholungsbereichen ist das so, dass nach 8 Wiederholungen schalte ich einfach nur ab und bewege einfach nur meinen Arm quasi. Aber wenn du halt echt mal nur 1 bis 3 Wiederholungen machst, dann musst du mit 100%igem Bewusstsein einfach bei der Sache sein, weil du es einfach nicht leisten kannst, dass dir die Last irgendwie vom Rücken rutscht oder so. Und das ist tatsächlich so, meine wenigen Verletzungen, die ich hatte, sind darauf zurückzuführen, dass ich einfach nicht 100% bei der Sache war. Sei es nur so ein kleiner Tweak, dass du beispielsweise zu wenig Außenrotation oder so hattest, kann dann schon dazu führen, dass das Knie dann kollabiert oder so. Das sind dann echt die Kleinigkeiten, die dann fatale Folgen haben.
Kann ich mir vorstellen. Und das jetzt für meine eher hypertrophie-affinen Zuhörer halt so, die große Kunst liegt aus meiner Sicht darin, sozusagen genau diese Intensität auch in dem Bereich ab, sagen wir mal, 6 Wiederholungen bis 20 trotzdem diese Intensität zu bringen, halt so, ne? Also für den reinen Bodybuilder, der jetzt halt wirklich Hypertrophie will, das finde ich halt sau interessant. Das ist für mich so etwas, was ich auf jeden Fall noch lernen will, so auf meinem Weg. Ich mache jetzt, glaube ich, das 11. oder 12. Jahr Hypertrophie-Training und da für mich finde ich es halt super interessant, halt so Bodybuilder zu sehen, die halt smart trainieren, aber trotzdem enorme Intensitäten, die haben halt, die zweite Rep sieht halt schon extrem perfekt fokussiert aus und die 12. ist halt sau schwer und du siehst es halt, aber siehst, ja, also sowas bewundere ich halt super so, wenn man das, diesen Fokus so lange halten kann halt, ne? Also nicht nur 3 Reps, sondern halt vielleicht sogar 15 oder sowas, finde ich halt enorm, bemerkenswert.
Ja, deswegen ist auch bei mir so ein Kriterium zu trainieren ohne Technikeinbruch quasi. Also immer 2 Reps in Reserve, selbst wenn es mit 85% oder 90% Intensität ist, ist immer noch die Form gegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch halt daran liegt, dass man einfach bewusster ist mit der Bewegung an sich.
Okay, also was mir noch einfiel zum Thema Meditation, was die Leute sonst auch mal ausprobieren können, was ich meinen Klienten immer empfehle, wenn die jetzt sagen, so ja, meditieren jetzt, ja, muss jetzt nicht unbedingt gleich sein, so, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Einmal beim Aufwärmen halt, wie du es ja auch machst, irgendwie so ein Ritual zu haben und einfach sich bewusst zu machen, was gleich passiert. Was ich aber halt auch ganz wichtig finde, ist halt so der Cooldown halt so. Nach dem Training halt tatsächlich nochmal, also ich mache es halt gerne, entweder gehe ich nochmal aufs Laufband irgendwie 10 Minuten auf Stufe 3, so Trauermarsch, so, aber ich lasse das Ganze halt mal so ausklingen,
ja,
und habe dann tatsächlich auch keine Musik an und auch keinen Podcast,
ja,
und gar nichts halt, und versuche einfach mal so wirklich nur reinzuhören, so wie fühlt sich jetzt die Muskelpartie an, die jetzt eigentlich jetzt kaputt sein soll, relativ, je nachdem wie sehr, und einfach mal so einen Cooldown von 5 bis 10 Minuten zu machen. Und auch rein körperlich, physiologisch einfach mal auch die ganzen Hormonmarker entsprechend, so gut es geht, halt schon mal auf Regeneration einzustellen,
ja,
was bestimmt bei einer Trainingseinheit jetzt keinen riesen Unterschied ausmacht. Aber ja, wenn jetzt jemand 20 Jahre trainiert hat und ja, dann wird das vielleicht doch einen Unterschied ausmachen, so als erste Maßnahme.
Ja, ich meine, besonders wenn man mit der RPE-Skala trainiert, ist auch ganz interessant. Also ich bin mit zu 100% sicher, dass meine Precision, also wie akkurat ich jetzt die RPE wahrnehme, dass das wesentlich realitätstreuer ist als vor 3 Jahren oder so. Mhm. Als ich das damals wahrscheinlich wäre eine RPE 7 eigentlich eine 9 gewesen und jetzt ist eine RPE 7 eine 7 tatsächlich, ja, weißt du? Umkehrschluss führt, ja.
Ja. Alright, ja, das war so ein bisschen das Thema, was ich so mit dem Thema, also das Thema Mindfulness und Sport immer so versucht habe, ein bisschen zu kombinieren. Das wäre so das Thema Recovery halt, ne? Also Trainingsstimulus, Recovery, Adaption, weiß ich nicht, ob man da jetzt auch was finden würde. Hast du da noch irgendwas, was, wenn du jetzt das Thema Recovery nach dem Training hättest, was du mit dem Thema noch verbinden würdest, was dir so hilft?
Ich könnte das Buch, was du gerade liest, einfach empfehlen, Why We Sleep von Why We Sleep von Matthew Walker. Ist ein gutes Buch, was einem ein Grundverständnis, auch ein tiefgründiges Grundverständnis vermittelt über die Wichtigkeit von Schlaf, besonders jetzt für Athleten. Und ich bin halt durch den Joe Rogan Podcast auf Matthew Walker aufmerksam geworden, habe da selber mal eine Podcast-Episode rausgehauen, die heißt Schlaf, das Lebenselixier, und die Studien, die er da nennt, sind einfach nur krank, wie das Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten nimmt, auf unser Essverhalten und ja, ich denke, jeder, der seine Performance einfach mal auf ein neues Level bringen möchte, der sollte das Buch unbedingt abchecken. Deswegen hast du gerade eine Brille an, ich dummerweise.
Ja, tatsächlich.
Nicht. Ja, tatsächlich. Und ja, also das ist auch so mein Vorsatz, sag ich mal, für das Jahr gewesen, den Schlaf noch ernster zu nehmen, im Sinne von, dass ich mir jetzt einen Fitbit-Tracker geholt habe, um wirklich zu 100% sicher zu sein, dass ich genug Schlaf bekomme. Also oft ist es ja so, man setzt sich einen Wecker von 7, keine Ahnung, wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, gleich 9 Uhr und stellt den Wecker dann auf 7 Uhr und dann meint man, man würde seine 10 Stunden Schlaf bekommen, aber man vergisst ja beispielsweise ganz oft, dass du noch leichte Schlafphasen noch oder Wachphasen, und witzigerweise sind meine Wachphasen jetzt extrem lange, warum auch immer. Bedeutet, es steckt einfach viel mehr hinter dem Thema Schlaf. Und seitdem ich jetzt viel mehr darauf achte, auch wie wichtig Schlaf einfach ist, und dass ich meine 8 bis 9 Stunden, also die Wachphasen schon abgezogen, reinbekomme, ist meine Performance im Gym wesentlich besser. Weil jetzt ist auch so, ich gehe nicht am Morgen ins Training, was ich eigentlich schon Leuten empfehlen könnte, so, also relativ früh ins Training zu gehen. Jetzt gehe ich nachmittags und da ist einfach der Fatigue ja dann schon größer. Also man ist wesentlich erschöpfter, wenn man um 17 Uhr ins Training geht. Und trotzdem schaffe ich es dann auch relativ gut, sag ich mal, weniger erschöpft ins Training zu gehen, einfach weil ich 8 bis 9 Stunden Schlaf bekommen habe.
Ja, tatsächlich. Also das Buch, ich habe es, glaube ich, zu Weihnachten jetzt ungelogen 22 Mal verschenkt.
Ja, echt geil.
Weil ich es halt, ich finde es halt ein sau interessantes Thema. Ich glaube auch, es ist ja allgemein in der Szene gerade so das Schlafhype ausgebrochen, ja, aufgrund des Buchs oder allgemein des Themas, weil es einfach auch mal für den Sport ein Thema ist, was sich jetzt nicht immer wiederholt. Es ist jetzt halt nicht wieder, ja, Trainingsvolumen, es ist halt nicht wieder das Gleiche, sondern es ist etwas, was schon immer da war. Aber jetzt mal man sich bewusst mit der Thematik befasst hat und das Ganze dann auch gleich wissenschaftlich. Also das Buch ist halt auf wissenschaftlicher Basis, was halt super cool ist. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch so erfolgreich. Ich dachte, es gibt es nur auf Englisch. Ich habe aber gerade... Es gibt es auch auf Deutsch, glaube ich.
Deutsch, ja.
Aber ich wusste es gar nicht. Ich glaube, das ist, ne, das große Buch vom Schlaf.
Krass.
Gibt's auch halt auf Deutsch so. Ich hab's
okay,
halt,
witzig.
Weil ich so random nicht weiß, was abgeht, habe ich es halt allen auf Englisch geschenkt so.
Ja,
auch wenn ich lese halt gerne auf Englisch so, aber ja, also das Buch kann ich auch tatsächlich ohne weiteres jedem empfehlen. Und wie du schon gesagt hast, es ist, wenn man das Buch gelesen hat, dann ist der Kontext Schlaf halt auch wieder ganz anders und in Bezug auf alle Aspekte im Leben, wo man halt performen will, ob es nun kognitiv ist oder körperlich, ganz, ganz großer Faktor. Okay, ja, das werde ich mal der Liste auch noch hinzufügen. Was habe ich denn noch? Hast du noch irgendein Buch, wo du sagen würdest, so, das war so dein absoluter Game Changer, so, wo du sagst, so, das hatte so den größten, allergrößten Impact?
Also das ist, wenn ich jetzt noch ein Buch empfehlen würde, dann würde sich das jetzt direkt auf den Sport beziehen, aber es geht damit einher. Und zwar von Gary Vaynerchuk, Crushing It. Das Buch hat mich einfach noch mehr dazu inspiriert, mehr zu investen in Social Media oder generell einfach in das Personal Branding. Also für alle Leute, die ihn nicht kennen, Gary Vaynerchuk oder Gary V ist halt ein Selfmade, Entrepreneur, Millionär, hast du nicht gesehen. Und ihm gehört halt einfach eine riesen Medienagentur und der ist einfach der Guru, sag ich mal, von den sozialen Medien. Und der ist der Grund, weshalb wir uns über die sozialen Medien einfach connected haben. Weil er einfach quasi dieses Bewusstsein geschaffen hat, dass die sozialen Medien das Kommunikationstool unseres Jahrhunderts sind. Und wenn man heutzutage wahrgenommen werden möchte oder einen Namen für sich machen möchte, dann sollte man auf den sozialen Medien aktiv sein, sei es jetzt in Form von einem Podcast, eines Blogartikels, eines YouTube-Channels, was auch immer. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, quasi in die Marke ich selber zu investieren. Und es zahlt sich definitiv aus, weil die Aufmerksamkeit ist einfach auf diese sozialen Medien gerichtet. Deswegen hast du auch einen Podcast, deswegen habe ich einen Podcast. Und in Zukunft wird sich da extrem viel noch tun in den Bereichen. Also Instagram ist Fakt, wird auch bald aussterben. Bedeutet, man sollte immer dort sein, wo die Aufmerksamkeit ist. Und das hat mir Gary Vee ganz gut beigebracht, sag ich mal. Und ich denke mal, für den einen oder anderen Athleten, der seine Reise dokumentieren möchte, kann das auch extremst interessant sein, weil besonders im Bodybuilding oder jetzt sieht man ja auch die Fitnessblogger, die expandieren ja alle, ist das ganz interessant, so seinen Journey zu dokumentieren.
Ja, also Gary, wie kann ich auch nachempfinden, habe ich auch vor 2 Jahren oder vielleicht ist es auch erst 1,5 Jahre her, extrem mir viel reingezogen. Ich glaube, das Buch habe ich hier auch stehen. Er hatte ja noch ein Buch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ich habe 2 Bücher, glaube ich, von ihm gelesen.
Crush It, Thank You Economy,
ja, genau.
Ask Gary Vee,
genau. Ja, alles. Und, aber es ist halt auch so, irgendwann hat man genug davon mitbekommen. Ja, also so, und dann wiederholt sich das Ganze. Also es ist nicht, dass es negativ wäre, dass er sich halt wiederholt, aber er hat es halt, was er halt sehr gut drauf hat, es ist auf den Punkt zu bringen, so für den Zuhörer so. Also ich finde, er hat unglaublich die Gabe, egal wer ihn eine Frage stellt, sofort zu durchdringen, so bis zum Kleinsten, so was das sein Problem ist eigentlich. Und bam, sofort zu sagen, so mach das. Und so hat er das halt, glaube ich, auch fürs Kollektiv halt drauf. Und nach einer gewissen Zeit brauchst du ihm dann nicht mehr zu folgen. Ne? Aber es ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die er dann auch so sagt. So halt,
genau.
Verschwende keine Zeit dann mit meinem Kram, so wenn du es verstanden hast. Dann crush it halt so, dann mach was draus so. Interessant. Also man sieht halt so, es gibt halt extrem viele Parallelen so von den Inspirationen von den Menschen, die so auf dem Weg uns so inspiriert haben oder den Weg begleitet haben oder angestoßen haben halt, ne? Und wenn du sagst, Instagram ist bald tot, so was wird kommen? Hast du schon...
Ja, also der Trend ist auf jeden Fall, dass die Aufmerksamkeit jetzt in Richtung Audio gehen wird. Deswegen Podcast expandiert extrem. Spotify legt jetzt auch großen Wert auf Podcast, also hat jetzt eine eigene Section für Podcasts eingerichtet oder baut die noch extremst aus. Und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis sich im deutschen Raum auch Sponsorings ergeben werden. So sind halt so die Vorhersagen. Und zwei Bücher könnte ich noch empfehlen, die aber in die gleiche Richtung gehen. Ja, und zwar einmal von David Goggins, Can't Hurt Me. Lass mich schauen, wie heißt, ob ich bin gerade verwirrt. Das hat sich der, Shoutout geht an Jan Frisse, er hat sich das vor kurzem auch geholt. Er hat sich als Buch geholt, aber ich kann es den Leuten, Can't Hurt Me heißt es, von David Goggins. Ich kann es den Leuten als Audiobook empfehlen, weil er in dem Audiobook quasi das Buch nochmal kommentiert in Podcast-Form. Und das ist halt wie eine Autobiografie im Prinzip. Und David Goggins, der war auch bei Joe Rogan im Podcast. Und das ist einfach, sagt dir Jocko Willink was?
Nee.
Der Navy Seals. Auf jeden Fall ist er selber Navy Seal gewesen und hat einfach eine mega inspirierende Geschichte gehabt, weil er echt quasi von einem Ghetto-Kind zu dem renommiertesten Navy Seal wurde. Der hat echt mit gebrochenen Beinen ist er da im Marathon gerannt. Und für jeden, der jetzt quasi denkt, dass Muskelkater oder so nach einem Leg Day heftig ist, der sollte sich diesen Typen auf jeden Fall mal geben, weil es mega inspirierend ist, quasi wie er einfach die Umstände für sich neu definiert. Und das wäre auch so das dritte Buch, was ich sogar noch dringender empfehlen könnte, und zwar von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja. Ist auch ein mega renommiertes Buch. Hat mir auch gut geholfen, in der Wettkampfdiät einfach mein Leiden in Perspektive zu setzen, weil es in dem Buch einfach um einen KZ-Überlebenden geht, einen Psychologen, der es geschafft hat, quasi das KZ zu überleben, und der schildert dort seine Eindrücke, wie er das ganze Leid wahrgenommen hat, und der hat es geschafft, trotz dieser Lage oder als Überlebender da rauszukommen und noch extrem viel aus seinem Leben zu machen. Und es hilft einem einfach quasi, Leid in eine gewisse Perspektive zu setzen und sich vor Augen zu halten, dass man trotz des Leidens immer noch die Wahl hat, darauf zu reagieren, was extrem hilfreich, denke ich mal, sein kann für den einen oder anderen Menschen, der sich einfach in der Lage sieht, dass er ein Opfer ist. Und selbst wir Menschen, wenn wir in der Lage des Opfers sind, haben wir die Wahl noch, die Umstände für uns selber zu definieren oder darauf zu reagieren, wie wir möchten.
Wenn wir dann die Perspektive dafür haben halt, ne?
Das ist genau.
Ja, enorm kraftvolles Buch. Also kann ich auch nur. Ja. Ist aber auch harter Tobak. Also wenn man halt den Gesamtumstand sich immer anguckt. Aber so, das ist halt das wahre Leben halt so, ne? Das ist so. Ich glaube, da sind jetzt schon, wie viele Bücher haben wir jetzt zusammen?
Wir müssen eine PDF raushauen. Booklist.
Ja, Booklist. Ich werd alle Sachen unten reinhauen. Ganz normal, nicht als Affiliate-Link, weil ich zu blöd bin, sowas zu machen. Ich bin so der richtig schlechter.
Ich hab einen Affiliate-Link, aber so im Monat werden da vielleicht 2 Cent oder so ausgeschüttet.
Okay, er lohnt sich sowieso nicht. Ne? Also ich bin immer zu faul, sowas irgendwie an den Start zu bringen. Wahrscheinlich ist es blöd, weil irgendwann läuft, ist das wahrscheinlich dann sogar richtig sinnvoll so.
Das Witzige ist, ein paar Mal haben sich tatsächlich Leute teurere Artikel gekauft, die ich ihnen empfohlen habe, wie eine Cam beispielsweise. 2 Cams, die kosten insgesamt dann 1.000 Euro oder so, aber die haben das dann nicht über meinen Link gekauft, weshalb das dann scheißegal war im Endeffekt. Deswegen, also das ist immer relativ vage so.
Okay. Na, ich höre den Podcast nochmal durch und werde alle Bücher und alle Personen, die genannt wurden, auf jeden Fall unten auflisten. Was hatte ich denn noch? Eine Sache hatte ich noch im Kopf, die auf deinen Podcast basiert hatten. Du hattest von dir gesagt, du wärst ein introvertierter Mensch. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil ich mich auch als sehr introvertierten Menschen sehe und mir Menschen ganz oft sagen, wenn ich das mal ausspreche, so, dass sie sagen, so, ja, du bist halt sehr, sehr ein ruhiger, entspannter Mensch, aber du bist ja überhaupt nicht introvertiert. Du bist ja jemand, der hat früher YouTube gemacht, der hat einen Podcast, der macht Instagram-Stories, der macht Videos und so weiter. Da kannst du nicht introvertiert sein. So.
Ja.
Da wär's, glaube ich, also fände ich es cool, gib mal so deine Sicht der Dinge so einmal kurz wieder, wie du das siehst.
Also ich verfolge auch relativ stark Jordan Peterson, falls der Name jetzt bei den manchen Anklang findet. Und was Jordan Peterson ganz, also für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, das ist auch ein Psychologe, klinischer Psychologe, soweit ich weiß. Und er hat auch ganz schön gesagt, dass man generell Tendenzen hat. Also man ist nicht zu 100% introvertiert oder zu 100% extrovertiert. Wenn, dann hat man einfach Tendenzen. Man neigt eher zu dem introvertiert sein oder dem extrovertiert sein. Und ich kann es mir dann halt auch nur so erklären, dass ich eher dazu neige, introvertiert zu sein, aber andererseits kann man sich das auch aneignen, dann extrovertiert zu sein. Und die sozialen Medien zwingen einen in gewisser Weise, dann extrovertiert zu sein, weil man ja lernt, sich vor anderen Menschen zu präsentieren. Und dementsprechend habe ich das über die Jahre mir einfach angeeignet, mehr aus mich herauszukehren. Und das ist halt auch das Coole, was einem der Sport ja lehrt, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, weil man tagtäglich in das Gym geht, sein Mann quasi steht, sobald man auf die Plattform, sag ich mal, tritt. Im Powerlifting ist es halt wirklich sogar noch die Plattform oder im Bodybuilding die Bühne. Bedeutet, man steht für sich ein und wächst damit auch aus sich heraus so, und das dann halt dieses Mindset, dass man so quasi verinnerlicht, dass man so ist, wie man ist und dass man das nach außen hin trägt. Und dementsprechend habe ich das dann auch so gelernt. Das geht auch in gewisser Weise mit Selbstakzeptanz einher, dass man sich so akzeptiert, wie man ist. Und umso mehr Zufriedenheit man mit sich findet, umso einfacher fällt es einem dann auch, sich nach außen hin so zu präsentieren. Weil oft ist es so, Menschen, die eher introvertiert sind, die haben ja auch Angst, verurteilt zu werden. Aber wenn man irgendwann diesen Punkt erreicht, dass einem egal ist, was andere von einem denken, dann fällt es einem wesentlich einfacher, sich zu präsentieren. Und oft ist dann auch so, wenn ich in der Uni jetzt beispielsweise irgendwelche Präsentationen von dem gesamten Studium halte oder den ganzen Studenten, dann ist es auch bei mir so, dass ich mir denke, ey, ich war mit 7 anderen Leuten halb nackt auf der Bühne, dann ist das jetzt kein Problem, wenn ich in einem Hemd vor euch irgendwas über, was weiß ich, irgendwelche Zahlen laber. Und das ist halt das Coole an dem Sport, das ist einfach Adaption. Man ist nicht introvertiert sein ganzes Leben lang, man kann sich das auch aneignen.
Ja.
Und das, ja, sehe ich als Inspiration auch für uns alle einfach, wenn man sich jetzt als eher introvertierte Person sieht, dass man den Mut ergreift, quasi Herausforderungen anzunehmen und über sich hinauszuwachsen.
Finde ich sehr, sehr interessant, weil ich einfach auch glaube, dass du interagierst natürlich sehr, sehr gerne mit Menschen, mit denen du sehr, sehr resonierst. Und deswegen glaube ich halt, dass ich auch viele Zuhörer in diesem Podcast habe, die vielleicht auch eher so die Tendenz ins Introvertierte haben.
Ja.
Und dass das tatsächlich nichts Negatives sein muss. Überhaupt ja. nicht, dass es auch viele Vorteile hat. Ich glaube, in deinem Podcast hattest du es auch erwähnt, dass man man kann es auch genießen, mal Zeit einfach ja. alleine zu verbringen, ja, und sich auch mit sich selbst zu befassen, vielleicht zu meditieren ja. und zu reflektieren und das bewusst zu tun. Und das ist einfach ein riesen Vorteil. Also das mal so als kleine so zum Ende mal so ein bisschen, solltest du glauben, du wirst introvertiert, das ist gut so und du kannst da viel was machen. Ne? Und trotzdem kann man lernen, rauszugehen und mit Menschen zu interagieren, ne? Wenn man Lust drauf hat gerade. Und ne, das ist wieder so das Yin und das Yang. So, ne? Wenn man das ein bisschen ausgeglichen hat, ist das gar nicht so verkehrt. Ne?
100%.
Ja, guck mal, da haben wir jetzt gleich nochmal zwei große Namen, obwohl also Jordan Peterson auf jeden Fall. Ja, und Joe Rogan haben wir jetzt, glaube ich, auch immer wieder erwähnt, den Podcast sollte man sich auch auf jeden Fall reinziehen. Ich glaube, da sind mehr legendäre Folgen als auf jedem anderen Podcast-Verein.
Ich meine, Wahnsinn. Im Prinzip greift er ja auch alle auf, die wir genannt haben. Matthew Walker war dort, Jordan Peterson war dort. Also wenn man echt die Persönlichkeiten unseres Jahrhunderts antreffen möchte, dann ist man bei Joe Rogan definitiv am richtigen Ort.
Ja, vielleicht verlinke ich das mal als allererstes. Ja, cool. Theo, hast du noch irgendwas zu dem Thema noch hinzuzufügen, was du gerne sagen wollen würdest irgendwie?
Um echt zu sein, bin ich glücklich mit dem Content, den wir jetzt hier rausgehauen haben zur späten Stunde.
Freut mich.
Mega zufrieden.
Freut mich enorm. Ja, wie gesagt, ich hab's ja auch vor dem Podcast so ein bisschen, oder ich hab's ja auch gesagt, ich hatte ja gerade zum Anfang des Jahres jetzt so eine Inspirationsflaute so, ne, dass ich so gesagt habe, so, okay, mein Podcast hat zwar ein bestimmtes Thema so, und interessanterweise kommt dann halt tatsächlich, es kommt halt alles, wie es kommen soll halt so. Ne?
Ja,
also ich bin so auf deinen Podcast gekommen, fand das von der Thematik halt super cool. Also ich bin halt so jemand, ich würde gerne über diese Themen reden, aber ich kann da nicht drüber reden. Ich bin nicht der Typ dafür halt. Ne? Und du bist halt jemand, der das super kann. Also da großen Respekt an dich und da Props für den Podcast. Also erzähl den Leuten gerne, wo sie den finden und wo sie dich allgemein finden.
Danke, das ist sehr lieb von dir. Der Podcast nennt sich Pill of Life, PILLOFLIFE. Und den kann man auf iTunes, Spotify oder wo auch immer finden. Also Anchor ist mein Host, so gesehen, wie Anchor, also Anchor im Englischen. Und dort wird der Podcast auf jeglichen Channels distributed. Und auf Instagram heiße ich theo_ffm. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall noch auf weiteren Content von dir, Arne.
Wird jetzt kommen, ich bin wieder inspired und wieder on fire.
Sehr gut. Wird
auf jeden Fall kommen. Ja, cool, Theo. Sehr, sehr geil, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt gute Nachtruhe. Morgen ein gutes Training, wenn wieder Training ist.
Ja.
Und sag ciao an alle Zuhörer. Ja. Macht's gut.
Ciao an alle Zuhörer. Und an dieser Stelle werde ich den Zuhörern noch ein Versprechen geben, dass ich den Arne 100% in Hamburg treffen werde, wenn ich seinen Trainee Arta treffen werde. Ich werde das Ganze auf YouTube dokumentieren. Das wird garantiert witzig, wenn wir aufeinandertreffen.
Alright, sehr, sehr cool. Das ist damit quasi abgemacht. Das ist abgemacht.
Yes.
Safe. Alright. Hau rein, mein Lieber. Ciao, ciao.
Ich wünsche was. Gute Nacht. Ciao.
Danke, ciao.